HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer. Eine etwas vernuschelte, verstotterte Ankündigung elektrisiert gerade ganz Deutschland.
And I actually have an announcement which I think we hopefully well received that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Tesla-Chef Elon Musk will eine Fabrik bauen, sogar eine Gigafabrik für Elektro-SUVs und das in Berlin. Beziehungsweise dachte das Musk wohl lange, bevor man ihn aufgeklärt hat, dass Grünheide eben nicht ganz Berlin ist, sondern Brandenburg. Egal, zumindest das Entwicklungszentrum soll ja mitten in der Hauptstadt entstehen. In Berlin und Brandenburg freut man sich schon über 6.000 oder 7.000 neue Jobs. Und nicht nur da, es ist in diesen Tagen tatsächlich schwer, jemanden zu treffen, der von der Sache nicht begeistert ist. Dabei gibt es ja durchaus ein paar Fragezeichen. Keine Frage, wenn Tesla nach Deutschland kommt, dann dürfte das der dahinsiechenden Elektromobilität hierzulande einen Schub geben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier findet das gleich dreifach gut.
Weil zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Zum Zweiten, weil der Automobilstandort Deutschland international weiter aufgewertet wird. Und zum Dritten, weil wir damit auch einen Meilenstein erleben im Hinblick auf Elektromobilität und Batteriezellproduktion.
Und auch die Analysten und Finanzexperten bei den Banken sind sich fast alle einig. Dass Elon Musk in Deutschland produzieren will, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das sage schon was aus über die Wettbewerbsfähigkeit, findet zum Beispiel Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank.
Amerikanische Konzerne merken wieder, dass Deutschland ein guter Produktionsstandort ist. Unser Land ist immer noch attraktiv durch seine Kombination aus Facharbeitern, Ingenieuren, politischer Stabilität, vernünftiger Infrastruktur. Das alles sorgt dafür, dass Unternehmen, die weltweit viel produzieren möchten, eigentlich an Deutschland kaum vorbeikommen.
Der Großinvestor aus dem Silicon Valley gibt uns also quasi das Selbstvertrauen zurück, dass wir es doch noch können und das, wo alle gerade von einer beginnenden Rezession sprechen. Tesla als strahlender Retter. Ähnliche Reaktionen hätte es wahrscheinlich nur gegeben, wenn Apple-Chef Tim Cook angekündigt hätte, das neue iPhone künftig bei Fulda zu produzieren. Persönlich kann ich den Hype nicht ganz nachvollziehen. Schließlich baut Tesla auch nur Autos, ziemlich teure Autos noch dazu, die sich kaum jemand leisten kann. Und vor allem auch schwere Autos, die wegen der großen Batterien nicht mal sonderlich umweltfreundlich sind. Aber vielleicht muss man ja mal einen Gefahren haben, um die Faszination zu begreifen. Und hier kommt Friedrich Sauer ins Spiel. Rent My Tesla heißt seine Webseite und, wenig überraschend, man kann hier Teslas mieten. Ich verabrede mich mit ihm in Wiesbaden und schon am nächsten Tag stehen wir auf einem Parkplatz vor einem blauen Model X.
Das ist der Tesla, das Model X P90DL. Das ist die SUV-Variante von Tesla. Das P steht für Performance, das heißt, der hat auch die stärkste Batterie und ja, 772 PS umgerechnet.
Wenn ich in den Laden gehe und mir den kaufe, was muss ich auf den Tisch legen?
In der Ausstattung sind Sie jetzt bei einem Neuwagen etwa bei so circa 120.000 Euro.
Und wenn ich den bei Ihnen miete, was zahle ich dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die Tagesmiete bei dem Fahrzeug beginnt bei 299 Euro. Wenn man den Wagen 3 Tage mietet oder eine Woche, je nachdem, dann verringert sich der Tagespreis dementsprechend und wird dann der Tagespreis auch günstiger.
So, Tür geht automatisch auf, wenn man drauf drückt. Und das Erste, was mir auffällt, ist ein riesiges Display, viel größer als das iPad zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen die Schaltzentrale hier vom Auto.
Genau, das ist ein 17-Zoll-Display, übernimmt man praktisch die gesamten Einstellungen und Steuerungen von dem Fahrzeug. Sieht schon sehr futuristisch aus.
Okay, dann fahren wir los.
Ja, es gab am Anfang nur 2 Modi, den Sport- und den Von-Sinnen-Mod. Das Lässig ist dazugekommen, weil sich die Frauen als Beifahrer beschwert haben, dass beim Beschleunigen immer so der Kopf, der Nacken nach hinten fliegt. Deswegen, nein, man kann die Kraft einstellen. Und wenn man jetzt auf Von-Sinnen stellt und man gibt mal richtig Gas, dann beschleunigt der Wagen auch in 3,3 Sekunden von 0 auf 100.
Und es gibt sogar ein Von-Sinnen Plus, da fahren wir dann in der Zeit rückwärts, oder?
Ja, der Von-Sinnen Plus Modus ersetzt den früheren Launch Mode und bedeutet, dass da für noch etwas extremere Beschleunigung die Batterien nochmal vorgeheizt werden. Was aber jetzt im normalen Fahrbetrieb zum Von-Sinnen-Modus eigentlich kein großer Unterschied mehr ist.
So, und jetzt fahren wir auf der A3, also auf der Autobahn. Da darf man den Autopiloten auch schon aktivieren in dem Auto, oder wie ist das?
Ja, richtig. Also der Wagen zeigt einem an, wann der Autopilot aktiviert werden kann. Das funktioniert auf der Autobahn, auf gut ausgebauten Landstraßen wirklich schon sehr, sehr gut. Also der Wagen bremst und lenkt dann von alleine. Man soll aber trotzdem immer die Hände leicht am Lenkrad lassen, damit man ständig auch eingreifen kann. Also ganz perfekt funktioniert der Autopilot noch nicht, aber Tesla ist wirklich auf einem guten Weg zum autonomen Fahren.
Und dann lässt mich Friedrich Sauer auch mal ans Lenkrad. Was ich unbedingt ausprobieren müsse, sei der Kickdown. Also aus dem Stand das Gaspedal mal voll durchtreten.
Richtig stehen bleiben, bis der Wagen mal richtig steht. So, ich halte mal das Mikrofon. So, und jetzt mal wirklich voll durchtreten.
Okay. So, jetzt bin ich bei 100 km/h in ziemlich kurzer Zeit angekommen. Ja, die Beschleunigung ist ziemlich beeindruckend, das stimmt. Auf den Höhepunkt folgt dann allerdings schnell auch die Ernüchterung. Stichwort Ladestation. Auf dem Parkplatz, wo wir das Auto wieder abstellen, gibt es zwar ein paar sogenannte Supercharger, an denen man seine Batterie relativ schnell laden kann, aber das war's dann erstmal auch. Wie lange dauert's, wenn er quasi leer ist, ihn wieder voll aufzuladen?
Also bis zu den ersten 80% dauert es etwa so 25, 30 Minuten. Dann die restlichen 20% dauern, da wird es dann langsamer von der Ladegeschwindigkeit her. Aber im täglichen Bedarf sollte man sowieso nur auf 90% laden, weil es einfach besser für die Batterie ist.
Aus Ihrer Erfahrung hier im Raum Wiesbaden, wie viele von diesen Chargern stehen hier? Wie leicht oder schwer findet man einen?
Im Rhein-Main-Gebiet fehlen noch ein paar Supercharger. Also hier in Nordenstadt haben wir eine Station. Die nächsten stehen dann in Erlensee und in Waldlaubersheim. Also da könnte Tesla noch ein bisschen aufbauen.
Und so fahre ich dann mit dem alten HR-Dienst-Opel mit zwiespältigen Gefühlen zurück nach Frankfurt. Macht schon Spaß, so ein Tesla. Aber für den Alltag fehlt halt noch die Ladeinfrastruktur. Aber das ist den Leuten im brandenburgischen Grünheide wahrscheinlich ziemlich egal. Hier geht es um 4, 5, vielleicht auch 6.000 Arbeitsplätze. Zum Vergleich, Grünheide hat gerade mal knapp 9.000 Einwohner. Und ein paar davon fahren sogar schon Tesla, hat mein Kollege Stefan Kunze bemerkt.
Wie bestellt und doch ist es ein Zufall. Am Vormittag fährt auf dem Marktplatz von Grünheide ein Tesla vor. Am Steuer sitzt Per Heineken. Er wohnt mit seiner Familie in Grünheide. Informiert über die Tesla-Ansiedlung wurde er per Telefon von seinem Patenonkel aus Darmstadt.
Mir sind dann fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Grünheide, Landkreis Oder-Spree, da wohnen wir. Wir sind selber Tesla-Fans. Wir haben hier unseren Tesla. Und wir fänden es unglaublich großartig. Also nach Nevada, New York, Shanghai kommt jetzt die vierte große Fabrik nach Grünheide.
Die Gemeinde Grünheide liegt im sogenannten Berliner Speckgürtel am östlichen Berliner Ring. Sie hat rund 8.600 Einwohner, 10% davon zogen in den letzten 10 Jahren zu. Schon im 19. Jahrhundert war die Grüne Heide attraktiv. Berliner und auch berühmte Schriftsteller hatten hier ihre Sommerhäuser. Wegen der Natur, mit der die Gegend reichlich gesegnet ist. Diana Bergmann, die Leiterin des Tourismusbüros am Marktplatz.
Grünheide besteht zu 3/4 aus Wald und hat natürlich auch sehr viele Seen, Wassergebiete. 10 Seen haben wir im Ort, 2 große Flüsse, Naturschutzgebiet. Also alles, was man so in der Natur sich wünscht zum Aktivsein.
Doch der Wald wird etwas weniger werden, zumindest entlang der Autobahn 10 am östlichen Berliner Ring. Auf dem 300 Hektar großen Gelände des Güterverkehrszentrums Freienbrink Nord müssen die Bäume erst noch gerodet werden. Seit Wochen habe man sich vergeblich um Auskunft bemüht, was dort passieren soll, heißt es vom örtlichen Vertretern des Naturschutzbundes. Und auch Gemeindevertreter wurden von der Nachricht überrascht. Ulrich Kohlmann, der Vorsitzende der Fraktion Bürgerbündnis FDP, hat gehört,
dass es sich hier um eine Größenordnung wie eine Fabrik irgendwo in den Vereinigten Staaten handelt, die mit 56 Hektar ausgekommen ist. Jetzt haben wir hier 300, also könnten wir eine ganze Reihe solcher Fabriken hier hinstellen. Ob das beabsichtigt ist, keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Wir wollen erstmal ein bisschen mehr wissen.
Mehr wissen will auch Rentner Bernd Obst.
Was mit der Infrastruktur bei uns passiert in der Gemeinde, ob das schöne Grünheide, so wie es mal war, erhalten bleibt.
Und auch Waltraud Rauer hat Sorge um ihr, wie sie sagt, Dorf.
Dann wird der wahrscheinlich auch wieder viel gerodet und gut, wenn es Arbeitsplätze bringt.
Die vielen tausend Arbeitsplätze, die entstehen sollen, findet auch Gemeindevertreter Kohlmann gut.
Aber bei aller Freude ist natürlich die Tatsache, dass die Gemeindevertretung bis heute nicht informiert wurde, schon eine bedeutende Größe.
Und auch die Landesregierung sieht Kohlmann jetzt in der Pflicht.
Infrastruktur auf jeden Fall. Nicht nur unsere Gemeinde. Wenn Sie durch Erkner gefahren sind, werden Sie gemerkt haben, dass Sie also am ganz normalen Arbeitstag außerhalb der Raschauer erhebliche Schwierigkeiten haben, durchzukommen.
Denn Grünheide hat in relativer Nähe 3 Regionalbahnhöfe sowie mehrere Anschlüsse an die Autobahnen 10 und 12 und sowieso schon viel Durchgangsverkehr durch Pendler und auch LKWs, die Mautkilometer sparen. Mehr Verkehr, aber auch mehr Wirtschaftskraft für die Region östlich von Berlin erwartet auch Gundolf Schülke, der Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg mit Sitz in Frankfurt-Oder.
Also in jedem Fall sind irgendwelche Zulieferungen notwendig und Dienstleistungen notwendig. Das haben wir ja hier auch bei den Solarfabriken gesehen. Da muss bewacht werden, da muss alles Mögliche gereinigt werden etc. Also es bringt im Umfeld letztendlich neue Arbeitsplätze mit sich, industrielle Tätigkeiten. Und so gesehen, glaube ich, kann man da sehr optimistisch sein, dass da noch viel mehr passiert.
Mehr Arbeitsplätze für Grünheide, bessere Perspektiven für die Jugend und eine weitere Bebauung der letzten freien Grundstücke in den Gemeinden erwartet Tourismuschefin Diana Bergmann.
Vermutlich wird es ab heute natürlich ganz anders aussehen, wird sich einiges tun.
Wie alle Jüngeren in Grünheide findet sie die mögliche Ansiedlung des US-Autobauers aber gut.
Persönlich bin ich total begeistert. Es ist natürlich ein Unternehmen, was ein positives Image mitbringt, einiges an Chancen bietet, natürlich uns auch vor Herausforderungen stellt, aber ich denke, wir werden das ganz positiv meistern.
Und damit es diesmal klappt, hat die brandenburgische Landesregierung auch schnell eine Taskforce eingesetzt, die sich ausschließlich um Tesla kümmert. Soll ja nicht alles so suboptimal laufen wie beim Flughafen BER oder beim Cargolifter. Elon Musk hat nämlich hohe Ansprüche. Das hat unter anderem schon Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu spüren bekommen.
Um das mal plakativ auszudrücken, womit wir auch konfrontiert worden sind in den Verhandlungen, ihr müsst so schnell sein wie die Chinesen, wie das in Shanghai gegangen ist.
Dort haben die Chinesen eine Tesla-Gigafabrik in gut einem Jahr hochgezogen. Klingt für deutsche Verhältnisse ein bisschen nach der Geschwindigkeit von Sinnen plus. Und dann ist da noch die Sache mit den Gewerkschaften. Die mag Elon Musk nämlich nicht besonders, berichtet meine Kollegin in den USA, Katharina Wilhelm.
Beispiel Buffalo, New York. Dort steht die Gigafabrik 2, eine große Halle, in der vor allem Module für Photovoltaikanlagen entstehen. Ende 2018 gab es Versuche der Stahlarbeitergewerkschaft, sich dort zu organisieren. Robert Walsh, einer der Mitarbeiter, sagte dem örtlichen TV-Sender: Ich will hier Karriere machen, eine lange Zeit arbeiten, bis zur Rente am besten. Wir bekommen aber zu wenig Geld für die Arbeit, die wir hier machen. 12-Stunden-Schichten am Fließband, schlechte und nicht sehr sichere Arbeitsbedingungen, Stress. Das sind nur einige Punkte, die ehemalige Mitarbeiter dem Unternehmen vorwerfen. Der Sender CNBC hatte im Juli aufgedeckt, dass Mitarbeiter in der kalifornischen Fabrik in Fremont unter schwierigen Bedingungen arbeiteten. Um die Produktionszahlen zu erreichen, wurde kurzerhand beispielsweise ein riesiges Zelt aufgebaut, in dem die Elektroautos weitergebaut wurden. Während der Feuersaison sei das Arbeiten in dem teils offenen Zelt aber unangenehm gewesen.
And also outlining how the conditions there not always the best, especially when the wildfires were going on in California.
Tesla selbst behauptet von sich immer wieder, dass das Unternehmen überdurchschnittliche Gehälter zahlen würde. Zudem sei der Sicherheitsstandard verbessert worden, nachdem es in einigen Tesla-Fabriken Arbeitsunfälle gegeben hatte. Grundsätzlich sei man offen dafür, dass sich Mitarbeiter organisierten, hatte Tesla-Chef Elon Musk geäußert. Tatsächlich scheint Tesla aber aktiv Mitarbeiter davon abzuhalten, einer Gewerkschaft beizutreten. Unter anderem hatte Elon Musk sich per Twitter geäußert, als einige Mitarbeiter in Fremont Flyer für Gewerkschaften verteilten. Er schrieb:
Nichts hindert das Tesla-Team in unserem Autowerk daran, eine Gewerkschaft zu gründen. Aber warum Gewerkschaftsbeiträge zahlen und Aktienoptionen für nichts aufgeben?
Mit diesem Tweet habe Elon Musk gegen Arbeitsrecht verstoßen, urteilte Ende September ein kalifornisches Gericht. In dem Urteil ging es gleich um mehrere unfaire Maßnahmen, die Tesla gegen seine Mitarbeiter angewendet haben soll. Mitarbeiter seien vom Sicherheitspersonal bedroht worden, als sie Flyer für Gewerkschaften austeilten. Außerdem soll ein gewerkschaftsfreundlicher Mitarbeiter entlassen worden sein. Diesem sollten nun nach dem Gerichtsurteil die Wiedereinstellung und Rückzahlungen angeboten werden. Außerdem verpflichtete das Gericht Tesla dazu, in Fremont ein Treffen zum Thema Gewerkschaften abzuhalten, an dem Elon Musk teilnehmen müsse.
Katharina Wilhelm war das aus dem Studio Los Angeles. Die deutschen Gewerkschaften haben mit Elon Musk bisher nur wenig zu tun gehabt. Den Zulieferer Grohmann in der Eifel hat er vor ein paar Jahren gekauft. Die Löhne sind seitdem deutlich gestiegen, aber im Tarifvertrag für die Elektro- und Metallindustrie ist Tesla nach wie vor nicht. Aber was heißt das jetzt für das geplante Werk in Brandenburg? Darüber habe ich mit dem Bezirksleiter der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen gesprochen. Olivier Höbel sieht die Sache erstmal positiv.
Ja, zunächst einmal freuen wir uns. Das ist eine tolle Nachricht für Brandenburg. Wir freuen uns dann über viele neue Kolleginnen und Kollegen, die hier einen Arbeitsplatz finden werden. Und das werden ja Arbeitsplätze in einem Hochtechnologiesektor sein. Insofern ist das auch mit Sicherheit eine Bereicherung auf der ökonomischen Seite. Also rundherum eine positive Nachricht.
Ja, jetzt bringt Elon Musk mit Tesla nicht nur wahrscheinlich viele Arbeitsplätze in die Region, sondern er bringt auch eine ganz eigene Firmenkultur mit, geprägt vom Silicon Valley. Von ihm ist der Satz überliefert, mit einer 40-Stunden-Woche kann man die Welt nicht verändern. Was entgegnen Sie ihm?
Naja, ich denke einfach, dass wer solche Investitionsentscheidungen trifft, sich auch vorher informiert hat und weiß, in welchem Bereich oder in welchen Wirtschafts- und Sozialraum er geht. Entscheidend ist doch die Nähe zu einem sehr großen und interessanten Markt für Kraftfahrzeuge der Zukunft. Und das ist eben Deutschland und Europa. Und dann werden sich die Spielregeln, glaube ich, auch in den anderen Bereichen finden lassen.
In den USA hat Tesla sich bisher erfolgreich gegen Unions, also Gewerkschaften im Betrieb gewehrt. Teils hört man zumindest mit auch ruppigen Methoden. Macht Ihnen das so ein bisschen Sorge oder sind Sie da ganz entspannt?
Ach, was heißt entspannt? Ich bin erstmal sehr gespannt. Und zwar auf das, was jetzt da sozusagen an Ansiedlung kommt. Das ist ein sehr verheißungsvolles Projekt. Das wird Arbeitsplätze schaffen, das wird, wie gesagt, sich im Hochtechnologiebereich bewegen. Das wird interessant sein für gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Frage des Miteinanders, das muss sich dann im Verfahren, wird sich das zeigen.
Bislang gibt es ja in Deutschland kaum Erfahrung mit Tesla. Es gibt ja den Maschinenbauer Grohmann, den das Unternehmen vor ein paar Jahren in der Eifel mal übernommen hat. Haben Sie bei den Kollegen in Rheinland-Pfalz eigentlich schon mal nachgefragt, wie sich da so die Zusammenarbeit mit Tesla gestaltet?
Ja, ich habe mindestens mal den Kontakt zur dortigen regionalen IG Metall gesucht. Das ist wie in vielen Fragen ein Verhältnis, das sozusagen funktioniert, aber auch natürlich den einen oder anderen Reibungspunkt hat. Das ist aber im normalen Arbeitsleben so. Ist jetzt aus meiner Sicht nicht von übermäßigen Konflikten geprägt. Aber ich würde auch den Vergleich nicht unmittelbar ziehen wollen, denn wir reden hier über ein Projekt, das, glaube ich, sich mindestens im Zehnfachen von der Dimension bewegt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Hier kommt die Frage der Unternehmensmitbestimmung mit rein. Also das heißt, wenn es tatsächlich über eine Grenze von 2000 geht, dann ist ein Aufsichtsrat zu gründen und solche Dinge. Also das hat schon mal eine andere Dimension. Und insofern wird natürlich die Mitbestimmung eine Rolle spielen.
Auch die IG Metall will also nicht der Spielverderber sein. Ganz Deutschland, so scheint es gerade, rollt Elon Musk den roten Teppich aus. Jetzt muss er nur noch drüber gehen. Und dann fängt der Kampf um die Elektromobilität erst richtig an, sagt Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler. Denn dass Musk mit seiner Fabrik ins Herz der deutschen Kernindustrie stößt, und das sei natürlich eine Provokation.
Ich habe es eigentlich nicht erwartet, dass er wirklich nach Deutschland geht. Es ist, glaube ich, seit Jahrzehnten das erste Mal, dass ein nicht deutscher Autohersteller wirklich ein Autowerk und eine Batteriefabrik hier in Deutschland bauen will. Und wir wissen alle, der Standort ist teuer, alle Kosten, Personalkosten, Infrastrukturkosten sind hoch. Das ist jetzt nicht gerade attraktiv für ein amerikanisches Unternehmen. Aber ich glaube, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dahin zu gehen, wo quasi das Auto zu Hause ist.
Das wollte ich gerade fragen. Es spricht tatsächlich ja einiges auch dagegen. Und er hatte sich ja wohl auch viele Standorte angeschaut. Das heißt, er hat sich das Ganze wohl doch sehr reiflich überlegt, zusammen mit seinen Leuten. Was glauben Sie, war da der ausschlaggebende Grund, sich für Brandenburg zu entscheiden?
Ja, ich denke, Elon Musk hält sehr viel von Symbolik, von der Aussagekraft seiner Aktion, seiner Statements. Und das bei einer Feier, bei einer Verleihung eines goldenen Lenkrads vor der versammelten deutschen Autoindustrie zu machen, ist schon mal ein Effekt, der besonders ist. Und dann eben zu sagen, er geht nach Deutschland, er geht dann noch nach Berlin, also wo klar, es ist das Zentrum, es ist eigentlich das Zentrum der jungen Leute heutzutage. Das sind alles Entscheidungen, die einfach einen Knalleffekt haben, die was Besonderes aussagen. Und ich glaube, das ist genau das, was seine Art ist. Aber er denkt sich natürlich auch Weitergehendes dabei. Er sagt, ich will eben direkt dahin, wo meine größte Konkurrenz in Zukunft sitzen wird, und will den Deutschen auch irgendwo, den deutschen Herstellern auch irgendwo ein bisschen wehtun.
Und das Ganze ist, Sie haben es ja gerade schon gesagt, durchaus eine Provokation, wenn nicht sogar eine Kampfansage. Was heißt das jetzt für die deutschen Hersteller?
Ja, die deutschen Hersteller haben sich jetzt zumindest mal die letzten ein, zwei Jahre so aufgestellt, dass sie E-Mobilität ernst nehmen, dass sie auch Tesla absolut ernst nehmen. Das ist für sie keine Randerscheinung und keine vorübergehende Erscheinung mehr. Sie wissen, dass Tesla inzwischen eine hoch anerkannte Marke in der Welt ist, dass sie vielleicht sogar im Moment die begehrteste Automarke in der Welt ist, und nehmen das insofern ernst. Auf der anderen Seite haben sie inzwischen alle ihre Elektroautos in der Pipeline. Die ersten sind ja auf der Straße. Und das sind eben Produkte wie der e-tron von Audi, wie der Taycan von Porsche, die ganz klar auch direkt im Wettbewerb zu Tesla stehen. Und ich glaube, die einfachere Zeit für Tesla ist dann auch tatsächlich vorbei.
Wenn es nach Elon Musk geht und nach seinem Zeitplan geht, dann rollen im Pi mal Daumen 2 Jahren die ersten Tesla Made in Germany vom Band. Es soll dann ja der SUV sein, also direkter Angriff auch auf die Premium-Hersteller in Deutschland. Müssen die Angst haben? Müssen die sich jetzt warm anziehen? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, die Deutschen haben ihre Produkte jetzt eben auch auf der Straße. Und man kann sagen, wenn man auch bisherige Tests von der Fachpresse liest, die sich auch sehr intensiv damit beschäftigen, die sagen, Tesla hat nach wie vor viel Originalität auf seiner Seite, viel Innovation auf seiner Seite. Es sind immer noch andere Autos als die der anderen Hersteller. Auf der anderen Seite haben die Deutschen ihre Qualitäten, also ihre Vertriebsstärke, ihre Markenstärke, ihre Kundschaft, ihre loyale Kundschaft zum Teil auch, und vor allen Dingen auch die Qualität ihrer Produkte auf ihrer Seite. Und die man kann sagen, die Qualität von Tesla wird schon angezweifelt. Also da stimmt vieles einfach nicht im Alltag, im Alltagsprodukt. Und da sind die Deutschen sicherlich viel stärker noch. Auf der anderen Seite ist eben das Originelle nach wie vor eher bei Tesla anzusiedeln. Und ich mache natürlich als Kunde auch eine Aussage, wenn ich einen Tesla kaufe und sage, ich will eben auch etwas anders sein, ich will was Besonderes haben. Und das beides wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch gut funktionieren. Jetzt wächst auch der Markt für SUVs nach wie vor stark. Das heißt, auch neue Autos haben Platz, ohne dass man anderen was wegnehmen muss unbedingt. Und ich glaube, so haben die nächsten 3, 4, 5 Jahre beide, die Deutschen und Tesla, eigentlich noch ein ganz, ganz gutes Dasein.
Bei den deutschen Herstellern setzt VW momentan wohl am konsequentesten auf die E-Mobilität, speziell auf die Batterie. Der ID.3 soll der neue Golf werden. Wird das so ein bisschen ein Wettlauf werden zwischen Tesla und VW in der Zukunft um die Hoheit auf dem Gebiet, auch was Batterien angeht? Was glauben Sie?
Ja, es ist so, dass das Volkswagen wirklich der einzige Deutsche ist, der sich voll und konsequent zur E-Mobilität bekennt. Ohne Wenn und Aber, und sagen, das ist die Zukunft, zumindest mal für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Jetzt ist Tesla kein Massenhersteller, und der Wettbewerb findet von Tesla findet eher mit Audi, BMW und Mercedes statt. Und da kommen sie alle in den nächsten 2 Jahren, auch wenn sie da nicht so klar sind in ihren Aussagen, was BMW und Mercedes betrifft, aber sie werden alle ihre E-Autos haben und werden Tesla dann auch in ein paar Jahren richtig zu schaffen machen.
Abschließend noch eine Prognose zum Zeitplan, der ist sehr ehrgeizig. Elon Musk hat gesagt, naja, ihr müsst so schnell sein wie die Chinesen mit dem Bau dieses Werkes, also sprich 1 Jahr, 1,5 maximal. Glauben Sie, das ist zu schaffen?
Also den Zeitplan, den halte ich für so ambitioniert, und wenn ich da unsere deutschen Verhältnisse an mir anschaue, dann glaube ich nicht dran. Leider muss man sagen, also ich finde genau diese Eigenschaften, die ja Elon Musk zum Teil vor sich herträgt, die fehlen uns halt in Deutschland irgendwo auch, und wir kommen mit diesem Tempo, glaube ich, nicht ganz mit, was unsere Verfahren und die Prozesse betrifft. Auch Einstellungsprozesse sind in Deutschland ja in aller Regel nicht so hoppla hopp, sondern das dauert meistens Monate, bevor das so in trockenen Tüchern ist, und da fürchte ich, dass der Zeitplan nicht ganz hinhauen wird.
Und das gibt vielleicht den deutschen Autoherstellern mehr Zeit, ihre Modelle in die Läden zu bringen. An der Elektromobilität führt wohl kein Weg vorbei, aber ob Tesla am Ende der strahlende Sieger ist, das ist noch völlig offen. Für Friedrich Sauer mit seinem Tesla-Verleih könnte das ein Problem werden. Wenn bald jeder jemanden kennt, der ein E-Auto fährt, wer muss sich dann noch eins mieten?
Ja, das ist richtig. Deswegen konzentrieren wir uns auch auf die etwas höherpreisigen Fahrzeuge, wo nicht jeder Kunde die Möglichkeit hat oder auch die finanziellen Mittel hat, so einen Wagen zu fahren und diesen mal testen möchten. Und wir sind nicht unbedingt fixiert auf Tesla. Es gibt ja noch andere Hersteller wie Porsche, Audi etc. Vielleicht kommt so ein Wagen auch mal bei uns bald in den Fuhrpark.
Das werden die deutschen Autobauer sicher gerne hören. Und das war HR Infowirtschaft mit Daniel Bauer. Die Sendung gibt's natürlich wie immer auch als Podcast unter hrinforadio.de.